Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und heute gibt es ein Mika-Update. Das ist eine Fortsetzung unserer Interviewreihe zu Mika, die wir beim letzten Mal gemeinsam mit Alireza Siadat und Patrick Hansen gemacht haben. Patrick kann heute nicht, der ist busy, den Stablecoin compliant zu bekommen, respektive ist ja heute die Mika Compliance announced worden. Ja, seit dem 30. Juni 2024 gilt in der Europäischen Union das Mika Stablecoin Regime. Diese Regeln haben erhebliche Auswirkungen auf den Stablecoin Markt im europäischen Wirtschaftsraum. Also nur bestimmte regulierte Unternehmen dürfen Stablecoins ausgeben und öffentlich anbieten. Viele existierende Stablecoins fallen nicht in diese Kategorie und unterliegen daher Einschränkungen, welche diskutieren wir heute auch, und diese werden dann als nicht autorisierte Stablecoins kategorisiert. Ja, um dieses Event bestmöglich zu diskutieren, haben wir zwei Top-Gäste organisiert. Da wäre zum einen der Alireza Siadat und zum anderen Max Burger. Herzlich willkommen bei uns. Stellt euch gerne mal vor.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, Michael. Ich freue mich schon sehr auf den Austausch, vor allem auch mit dir, Max, einen Vertreter aus der Praxis dabei zu haben, der das Crypto-Payment sehr gut kennt. Ich bin Jurist, ja, nur Jurist, und mache Krypto-Themen seit jeher, und zwar seit 2014, schon ein bisschen länger. Betreue viele Marktteilnehmer, sprich Krypto-Börsen, aber auch sojenige, die Kryptowerte emittieren, also Issuer, auch den ein oder anderen, der Stablecoins ausgibt. Bin neben der Anwaltstätigkeit auch stark aktiv in der Gesetzgebung. Ich war lange Zeit bei der Blockchain Association der Europäischen Kommission, die Nachbar, auch im Vorstand, habe dort an einem Mika-Text auch mitgeschrieben in der ersten Version und habe da auch so ein bisschen Verbesserungsvorschläge gemacht, war lange Zeit auch bei der deutschen Bundesregierung als Experte mit dabei bei der Umsetzung von Kryptoregulierung und freue mich heute hier mit euch über Mika und auch über die Praxisauswirkungen heute zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Ich bin Max. Ich bin ja quasi in der Doppelfunktion heute hier. Auf der einen Seite bin ich seit ja fast 5 Jahren für das NIMIC-Projekt tätig, betreue dort den Bereich Ökosystementwicklung, Ecosystem Development, so wie es so schön auf Englisch heißt. Was bedeutet, NIMIC ist seit 2017 aktiv. Wir sind ein Blockchain- und Kryptowährungsprojekt. Was bedeutet, wir haben eine eigene Layer One Payment Blockchain und einen eigenen Coin, den NIMCoin. Und wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das Thema Krypto eben für die große Allgemeinheit zugänglich zu machen, um daran mitzuarbeiten, die Next Millions und Next Billion Users, neue Nutzer eben für den Krypto-Space zu finden. Was bedeutet, alles, was NIMIC gemacht hat als Projekt, hat sich immer sehr stark auf den Bereich Krypto-Adoption fokussiert. Und so haben wir vor ungefähr 2 Jahren, hat das NIMIC-Projekt eine Initiative ins Leben gerufen, die Krypto-Stadt-Initiative, die sich darum bemüht, Städte, die es schon gibt, nicht die erst in der Wüste gebaut werden müssen, sondern Städte, die es schon gibt, dabei zu unterstützen, in Zukunft kryptofreundlich zu werden. Was bedeutet, wir wandeln Einkaufsstandorte in vorhandene Einkaufsökosysteme und Standorte in kryptofreundliche Einkaufsstandorte, dass die Leute eben dort in Zukunft, ob es mit Stablecoins oder mit volatilen Kryptocoins ist, dass sie dort einkaufen können und ja begleiten quasi so ein kleines bisschen Städte auf dem Weg hin in diese neue regulierte Kryptowelt, die wir eben jetzt haben und die eben für uns als Initiative auch eine große Rolle spielt, da sie das Leben hoffentlich für uns in Zukunft auch wesentlich einfacher machen wird.
Mega spannend. Erneut herzlich willkommen an euch beide. Ja, Alireza, mit dir haben wir einen häufigen Gast, einen geschätzten Juristen hier an Bord. Und Max, es ist super, dass wir mit dir auch einen Praktiker an Bord haben. Denn jetzt, da am 30.06. Die Regulierung zumindest für Stablecoins live gegangen ist, ist es natürlich super wichtig, auch die Praxisperspektive dabei zu haben. Und wir drei haben uns gedacht, bevor wir dann wirklich voll reingehen, jetzt das perfekte Timing der Episode zu nutzen. Denn die Episode geht circa eine Woche oder um genau zu sein, exakt eine Woche nach dem Go-Live publik. Und wir nutzen jetzt diese erste Woche, um gleich mal die Marktreaktion zu verstehen. Ja, also es gibt eine detaillierte Diskussion zur Wirksamwerdung der Stablecoin-Regeln in der letzten News-Episode vom Sonntag. Darauf verweisen wir auch gerne. Da haben wir schon erste News rund ums Thema aufbereitet. Aber natürlich wollen wir auch jetzt nochmal Marktreaktionen verstehen. Ja, und jetzt werfe ich natürlich euch den Ball zu. Vielleicht magst du, Alireza, anfangen. Was beobachtest du jetzt in der ersten laufenden Woche? Was sind die spannendsten Ereignisse?
Ja, genau. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die MiCA gibt es ja schon seit letztem Jahr. Seit dem 30.06.2023 ist die MiCA in Kraft getreten. Allerdings haben wir so einen zweistufigen Geltung der Normen. Die erste Stufe ist die Geltung aller Normen, die Stablecoins umfassen. Das sind E-Money-Token und Asset-Reference-Token. Und diese haben wir seit dem 30.06. diesen Jahres. Und tatsächlich ist es so, dass man mit dieser Geltung der Normen hat man die Regulierung der Issuer. Das heißt, diejenigen, die Stablecoins ausgeben. Wir haben noch nicht die Regulierung der Kryptowerte-Dienstleister, der sogenannten CASPs. Die kommt erst zum 30.12., das heißt zum Ende des Jahres. Daher war es jetzt sehr spannend zu sehen, was passiert denn mit den Issuern, das heißt mit den bekannten Issuern? Da sind zum einen Circle und auf der anderen Seite natürlich auch die Tether Foundation oder die USTD. Denn das Gesetz, die MiCA, verlangt von den Issuern mit Geltung zum 30.06. diesen Jahres, dass man ein White Paper notifiziert, sprich eine Dokumentation für den jeweiligen Token. Und das kann man nur notifizieren bei der jeweiligen Aufsichtsbehörde, wenn man entweder ein Kreditinstitut ist oder ein E-Money-Institut oder vergleichbar reguliert wird. Das ist natürlich unfassbar schwer, das zu machen. Und deshalb hat der Markt da tatsächlich ja mit großen Augen geschaut, was jetzt passiert zum 30.06. Ich persönlich auch, weil es war nicht wirklich absehbar, dass jetzt einer kommt von den größeren Playern. Also daneben gibt es auch PayPal und andere, die ihre Stablecoins haben. Wobei PayPal ja schon reguliert ist. Circle hingegen war bis vor kurzem noch gar nicht E-Money-Institut. Ja? Und deshalb hat man so ein bisschen schon geschaut und geguckt, was passiert denn da, weil einfach so kann man ja kein Stablecoin mehr ausgeben und notifizieren in Europa oder im europäischen Wirtschaftsraum. Ich hatte tatsächlich nicht erwartet gehabt, dass einer aus der Deckung kommt und pünktlich zum 30.06. dann announced, dass jetzt der Stablecoin MiCA-compliant geissued wird. Aber es ist passiert mit Circle. Erstmal Chapeau und Gratulation an Circling, dass sie diesen Schritt damals gegangen sind, also einen europäischen Headquarter in Paris aufgesetzt haben und über die französische Aufsichtsbehörde sich dann diese E-Money-Regulierung besorgt haben und gleichzeitig versucht haben, was sie auch geschafft haben, mit dem Datum 30.06. dann auch MiCA-compliant die Circle-Produkte im europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Und das ist sehr spannend. Das ist meines Wissens nach bisher der erste. Ich bin mal gespannt, ob noch der ein oder andere sich aus der Deckung wagt. Von der Tether Foundation können wir es nicht erwarten. Das ist nicht absehbar. Die haben meines Wissens nach keine Erlaubnis beantragt in Europa. Vielleicht machen sie es über eine Akquisition. Mal schauen. Ja, also da ist auch so ein bisschen einiges gemunkelt. Darauf können wir noch eingehen. Und dann ansonsten PayPal und die anderen. Deshalb bin ich da mal gespannt. Aber was mich auch interessieren würde, ich meine, wir sprechen ja über Stablecoins. Stablecoins sind ja Produkte, die man für Krypto-Payment nutzt. Was mich so ein bisschen auch interessieren würde, mit Blick in die Praxis, auch mit Blick rüber zu dir, Max, aber vielleicht kannst du ja die Frage stellen, Michael, oder vielleicht hast du die Frage sogar schon im Köcher. Was es jetzt bedeutet tatsächlich, wir haben jetzt Circle mit MiCA-Compliant, heißt es, wir haben jetzt nur noch Circle. Wird der Markt nur noch Circle nutzen ab jetzt, der europäische Markt? Ich persönlich glaube es nicht, um ehrlich zu sein, weil, wie schon gesagt, es trifft ja nur den Issuer, es trifft nicht die Marktteilnehmer, insbesondere die Kryptowerte-Dienstleister, die CASPs. Die haben wir dann erst ab dem 30.12. Pflichten, die sie einzuhalten haben. Also wir können auch gerne mal nochmal drauf eingehen, was denn jetzt mit dieses Announcement die einzelnen Krypto-Handelsplattformen, sei es jetzt eine Binance, eine Coinbase, eine Bitpanda, was die jetzt da machen. Aber bevor ich zu viel rede, gebe ich das Wort wieder zurück zu dir, Michael, oder vielleicht auch zu Max. Weil mich tatsächlich interessieren würde, ist denn Circle das einzige Krypto-Payment-Mittel, was es gibt, was man jetzt machen kann? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Von daher, ja.
Ja, Max, ergänzt doch gerne direkt deine Perspektive. Welche Marktreaktionen du in der ersten Woche wahrnimmst und deine Perspektive aus der Praxis?
Ja, also prinzipiell, wir schielen jetzt mit einem Auge nur auf Stablecoins tatsächlich. Für uns sind die Auswirkungen, die generell eben dann, wenn die Crypto Asset Service Provider, ja, wenn die ganzen wirklich Player quasi auf den Markt kommen, die dann auch neue Produkte und Solutions anbieten. Die sind natürlich für uns als Initiative auch extrem spannend, wenn das dann kommt. Aber auch Stablecoins, wie Alireza schon gesagt hat, die spielen natürlich in dem, was wir machen im Bereich Payments, eine wichtige Rolle. Stablecoins haben generell im Kryptosektor natürlich eine ganz wichtige Rolle. Man muss jetzt beispielsweise mal sagen, USDT zum Beispiel hat sehr, sehr viel Anteil daran, dass Bitcoin auch heute steht, überhaupt wo er steht. Denn wir haben im Bereich Krypto-Assets natürlich jetzt hier uns in Deutschland, denen es natürlich sehr gut geht. Ja, wir handeln vielleicht mit Krypto-Assets, weil manche Leute auf irgendeinen Wertzuwachs hoffen. Aber es gibt sehr, sehr viele Teile in der Welt, in denen kann man nicht einfach von seinem Bankkonto Bitcoin kaufen, weil man nämlich gar kein Bankkonto hat oder weil es gar kein Bankensystem gibt, was das hergibt. Ja, da sind also quasi Stablecoins und da eben einer der größten USDT enorm wichtig und eigentlich die Grundlage, dass diese Menschen überhaupt Zugriff auf eine stabile Währung haben auch eben Währung in Bitcoin beispielsweise oder andere Assets fließen lassen. USDT insbesondere ist also sowas wie ein universelles Tauschmedium. Es gibt ja unheimlich viele USDT-Paare, höchstwahrscheinlich mehr als es Euro-Paare gibt. Und somit muss man natürlich auch sagen, Europa ist ein wichtiger Markt für Stablecoins und auch für Tether. Es ist aber bei weitem auch nicht der einzige. Von daher kann ich so eine Entscheidung zu sagen, ja, wir haben vielleicht jetzt in Europa nicht unser größtes Standbein, sondern wir sind beispielsweise in Afrika oder in Lateinamerika sehr groß, weil es dort auch einen echten Need eben für Stablecoins und stabile Assets gibt. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin jetzt in der Tiefe nicht mit allen kompletten Unterschieden zwischen Circle und Tether vertraut. Ich weiß aber oder glaube zu wissen, dass es gewisse Unterschiede gibt, wie diese beiden Unternehmen ihre Stablecoin, ihr Offering, wie die das absichern. Ja, also beispielsweise für jeden USDT, der am Markt existiert, existiert ja auch ein realer Euro. Und da gibt es unterschiedliche Praxen. Und was ich zumindest mitbekommen habe, ist, dass zwischen USDC und USDT auch so ein kleines bisschen eine Glaubensfrage herrscht. Ja, bin ich jetzt eher derjenige, der USDC für und von Mika natürlich auch für more compliant, es fehlt mir sogar das deutsche Wort, erachtet, für rechtlich einwandfreier erachtet, oder bin ich eben auf der Seite von USDT, was einfach in der globalen Anwendung wesentlich weiter verbreitet ist, als es Circle ist. Wir haben zum Beispiel einen Partner, Naka, das ist unser Payment-Partner, oder was bedeutet wir, Naka stellt die Payment-Infrastruktur bereit, über die man heute schon an über 3500 Point-of-Sales-Stationen mit Bitcoin Lightning, NIM und eben auch Tether bezahlen kann. In Zukunft wird es aber auch noch ganz andere Möglichkeiten geben, ja, wie zum Beispiel eben kryptobasierte oder Blockchain-basierte Payment-Schemes, wie das Naka-Scheme, wo dann eigentlich völlig egal ist, ob ich hier mit einem Tausendstel meines Reihenhauses meine Brezel kaufe oder ob ich einen Autoreifen gegen einen neuen Fernseher eintausche, weil im Hintergrund wird letztendlich alles, was man vorne tokenisiert und was in irgendeiner Form volatil ist, sehr, sehr schnell in Stablecoin getauscht, weil ein Stablecoin hat eben die tolle Eigenschaft, dass er wertstabil ist. Und das haben eben viele volatile Krypto-Assets nicht. Und deswegen hat sich das quasi so ein bisschen als zusammenhängender, ja, als Backbone, wirklich als Rückgrat für den Bereich Krypto-Payments, ist es sehr wichtig. Nicht nur, weil Leute eben ja aus den volatileren Krypto-Assets manchmal in den sicheren Hafen von Stablecoins abwandern und sagen, sie parken ihr Geld mal dort in sehr volatilen Phasen und bezahlen dann eben auch damit, weil es als Stablecoin eben noch ein kleines bisschen bekannter vorkommt, dieses Gefühl, mit einer stabilen Währung zu bezahlen, als jetzt beispielsweise mit einem volatilen Asset wie Bitcoin oder wie es NIM auch ist. Aber letztendlich erfüllt ja der Stablecoin hier einfach doch diese gewisse Sicherheitsfunktion, dass auch wenn jemand mit Bitcoin Lightning beispielsweise irgendwo bezahlt, dann wird das rasend schnell getauscht, weil die Settlement-Zeiten auch im Payment-Bereich, das geht nicht instant. Also wenn ich in dem Laden stehe und ich kaufe jetzt meinen neuen Fernseher und zahle den über Lightning oder mit NIM, dann kommen diese Euro nicht sofort bei dem Händler an, sondern die werden erstmal eben, was sofort passiert, innerhalb von Sekunden ist, sie werden in Stablecoins getauscht. Weil dann ist erstmal diese Volatilität weg. Aber diese Stablecoins, die kann ich dann erstmal noch 24 Stunden liegen lassen und dann wird am Ende des Tages beispielsweise, gibt es ein sogenanntes Bulk Settlement, was heißt, die Einnahmen des Tages in Stablecoins werden dann in Euro getauscht und dann eben an den Acquirer weitergegeben oder an den Payment Service Provider und der settelt dann seine Merchants. Ja, also diese Stablecoins generell, nicht nur, wenn man selbst direkt mit dem Asset bezahlt, sondern so ein bisschen als Klebstoff, der den ganzen Crypto-Space sowohl im Handel als auch auf der Payment-Seite zusammenhält, die sind sehr, sehr relevant. Und da ist es natürlich letztendlich dennoch ein Vorteil, insbesondere wenn man wie die Kryptostadt-Initiative in Deutschland oder in Europa tätig ist, wenn das alles MiCA-compliant ist. Da die Welt groß ist und nicht auf Europa beschränkt, wird es aber sicherlich finale Einstiegsbarriere sein, ob jetzt so ein Stablecoin-Issuer hier in Europa MiCA-compliant ist oder nicht. So sehe ich das zumindest aus meiner Perspektive.
Vielen Dank, Max. Genau das meinte ich. Also ich konnte jetzt nicht so gut wie du beschreiben. Deshalb habe ich dir das Wort gegeben, damit du das mal aus der Praktikersicht beschreibst. Wir haben jetzt Circle und Circle ist MiCA-compliant. Meines Erachtens, wie gesagt, hat das allerdings Stand heute kaum Auswirkungen auf den Markt, weil wir haben den Kryptowert Circle, ja, wir haben aber auch immer noch den US Tether. Und wenn man sich mal die Marktanteile anschaut, ist US Tether viel, viel größer. Und die Tether Foundation hat ja auch NACA, die du genannt hast, Max, das kann jeder nachlesen, das ist öffentlich bekannt, teilweise aufgekauft. Warum? Weil Tether als Liquiditätsprovider agiert. Sprich, Tether stellt die USTD, damit man genauso, wie es Max gerade beschrieben hat, im Rahmen einer Krypto-Payment-Transaktion Liquidität hat und Kryptowerte, sei es jetzt der Bitcoin, sei es jetzt irgendein anderer Coin, direkt swappen kann in Stable. Der Stable wird gesammelt und im Hintergrund gibt es dann einen Market Maker. Das kann zum Beispiel in Deutschland ein Bank aus Scheich sein oder jemand anderes. Eine Hive kann das sein. Nimmt diesen Stablecoin, swappt den in eine Fiat-Währung und dann kommt ein Payment Service Provider wie zum Beispiel SecurePay oder Stripe oder wer auch immer, nimmt diesen Fiat-Betrag und überweist den bei dem Merchant. Das heißt, das, was man eigentlich in Europa macht mit dem Stable, die Zahlung, die erfolgt überhaupt nicht in Stable. Man zahlt niemals Peer-to-Peer von einer Wallet in eine andere Wallet beim Händler in Stable. Was tatsächlich ist, ist, dass ein Stablecoin, sei es jetzt von Circle oder auch von der Tether Foundation, als Liquiditätsmittel, als Zwischenswap-Mittel benutzt wird, um da eine Stabilität reinzunehmen und die dann zu nutzen. Und wie gesagt, wenn man sich die Regulierung anschaut, dann ich als Regulierungsexperte kann es ganz deutlich sagen, Stand heute bis zum 30.12. sehe ich noch keinen großen Vorteil, den Circle gegenüber Tether hat. Ja, ich glaube sogar, wenn man sich mal die Marktzahlen anschaut, jetzt im Juli bis Dezember, werden wir sehen, dass immer noch Tether da extrem weit vorne mit dabei sein wird, vielleicht sogar noch mehr gewinnen wird, weil auch die MiCA-Compliance, die bringt nicht nur Vorteile, dass man sich jetzt schmücken kann und sagen kann, man ist jetzt MiCA-Compliant, die bringt auch extrem viele Nachteile im Sinne von Regularien, die man einzuhalten hat. Kostenaufwendige, zeitaufwendige, personalaufwendige Regularien, die Circle jetzt einzuhalten hat. Man hat es ja vielleicht schon gelesen, man kann jetzt sich eine Circle-Wallet holen und kann da Circle abholen und später wieder zurücktauschen und all so Sachen. All diese Hürden, nenne ich sie mal, hat eine Tether Foundation nicht. Und vielleicht lag es auch daran, dass die Tether Foundation nicht im ersten Schritt eine Erlaubnis beantragt hat, sondern erstmal weiterhin mit Kooperationspartnern wie NACA und anderen den europäischen, insbesondere den osteuropäischen Markt bedient, mit Obit, mit Telegram, Ton und mit all den anderen großen Playern, die Stand heute immer noch als CASP oder WESP in ihren eigenen Jurisdiktionen so weitermachen können.
Also ich denke, wir können zusammenfassen, die Diskussion rund um die Marktreaktion muss man strukturieren. Und zwar einerseits natürlich die Stablecoin-Emittenten. Da sieht man unterschiedliche Strategien. Auf der einen Seite ist Tether mit US-Dollar Tether als weltweit meistgehandelter Stablecoin, der halt jetzt natürlich im Fokus steht. Und Tether scheint ziemlich entspannt zu sein. Ja, die Kultur ist ja auch eher global, Fokus auf sich entwickelnde Märkte, die dann natürlich hauptsächlich außerhalb der EU sind. Ja, und Tether plant halt, den Dialog mit Regulierungsbehörden fortzusetzen, aber besonders aggressiv erscheint mir das nicht, jetzt zeitnah compliant zu werden. Und für mich ist immer noch unklar, ob und wie USDT die neuen EU-Anforderungen erfüllen kann und will. Und dann gibt es andere Stablecoin-Emittenten wie Circle, ganz andere Strategie, ja, quasi ab Tag 1, also formal betrachtet jetzt ab Tag 2, ist hier Compliance hergestellt und es wird dann mega spannend zu sein, wie dann Und das ist jetzt der zweite Akteur, der jetzt im Markt reagiert, wieder an die CASPs, die Crypto Asset Service Providers und vor allem natürlich die Krypto-Börsen damit umgehen. Da hört man ja schon, dass Binance die Verfügbarkeit solcher nicht autorisierter Stablecoins für EWR-Nutzer einschränken will, also EWR, europäischer Wirtschaftsraum. Ja, und es werden halt jetzt auch schon schrittweise Änderungen und Produktbeschränkungen eingeführt, um die Compliance zu gewährleisten. Kraken zum Beispiel prüft aktiv, möglicherweise USDT nicht mehr zu unterstützen. Und eine ganz konkrete Maßnahme bei Binance ab dem 30. Juni war schon die Convert-Funktionen für nicht autorisierte Stablecoins nur im Verkaufsmodus anzubieten, um diese Paare eben abzubauen. Ja, also man kann quasi den Stablecoin noch loswerden, verkaufen, aber nicht nachkaufen. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich harter Einschnitt.
Ja, also vielleicht, wenn ich darauf aufsetzen kann, Michael, ich sehe das so ähnlich wie du, bin aber so ein bisschen mit Blick auf die Historie. Die haben ja sowas Ähnliches auch gehabt, als Coinbase das erste regulierte Unternehmen in Europa war, in Deutschland mit der Kryptoverwahrung und mit dem Crypto Brokerage. Der große Competitor Binance, der hat trotzdem, obwohl sie nicht die Lizenz hatten, extrem zugelegt. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Regulierung jetzt eine Tether Foundation so stark einschränken wird. Was ich persönlich gesehen habe, ich habe auch einen Binance-Account. Ich als Bestandskunde, als Old-User, kann immer noch alles mit Tether machen. Neukunden hingegen dürfen es nicht. Ja, das entspricht ja auch den Regularien, weil wenn man sich Regularien anschaut, wir sprechen hier von Reverse Solicitation, passiver Dienstleistungsfreiheit. Da heißt es ja ganz klar, dass wenn einer kommt, wie wir, wie Endkunden, und sagen, wir wollen allerdings den USDT haben, weil wir mit dem, wie es ja Max schon beschrieben hat, ganz viele Trading-Paare haben, die wir jetzt mit dem USDT mit Circles-Instrumenten nicht hinbekommen, dann darf man diese Produkte auch anbieten. Und genauso darf man die Produkte anbieten, wenn man schon in der Vergangenheit diese Produkte genutzt hat, also Bestandskundenschutz. So jemand wie mich, der sein Binance-Account schon seit Ewigkeiten hat, ich darf weiterhin alles mit Tether machen, wie ich es vorher gemacht habe. Und das habe ich zumindest so mitbekommen. Ich habe auch die Updates von Binance halt, die regelmäßigen. Und der erste Update kam, als die, glaube ich, mit der European Banking Authority, EBA, die in Paris sitzt, genau dort, wo auch Binance versucht, ihre MiFID-Lizenz jetzt zu bekommen, da wohl ein Austausch gab, wo dann die EBA Binance gefragt hat, wie die denn damit umgehen wollen und quasi einen Hinweis gegeben haben, dass sie das bitte nicht mehr machen sollen. Aber da frage ich mich halt als Jurist, wie will denn die Aufsichtsbehörden, wie wollen die denn das verlangen? Weil, wie gesagt, die Anwendung an die CASPs gelten erst ab dem 30.12. Das heißt, die regulierten CASPs, die können erst ab dem 30.12. gefragt werden, dass sie das nicht mehr machen. Ansonsten muss man da halt mal genau schauen, was die denn falsch machen, wenn sie noch weiterhin zum Beispiel den Tether anbieten würden auf der Plattform oder Dienstleistungen mit Tether anbieten. Das ist sehr spannend. Da müssen wir schauen, was da passiert.
Vielleicht, weil wir, also ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, dass es hier um Stablecoin-Issuer geht, die jetzt betroffen sind. Bis Ende des Jahres wird dann auch die Regulierung für Crypto-Asset-Service-Providers live gehen. Ich glaube, es wäre gut, da nochmal doppelt zu klicken. Was steckt denn eigentlich drin im Crypto-Asset-Service-Providing? Also was für zusätzliche Regeln erwarten wir bis Ende des Jahres? Ich fange mal mit Beispielen an. Custody, Trading, das Betreiben von Trading-Plattformen, der Umtausch oder Exchange von Krypto zu Krypto oder Krypto zu Fiat, im Namen von Klienten Orders ausführen. Also für all das wird es dann bis Ende des Jahres weitere Regeln geben. Habe ich da noch was vergessen?
Eine Sache, die super spannend ist, aber ansonsten bin ich absolut bei dir, also schöne Aufzählung. Es gibt 10 Dienstleistungen und die wichtigste, die für das Crypto-Payment interessant ist, ist der sogenannte Crypto-Transfer-Service. Crypto-Transfer-Service. Crypto-Transfer-Service ist gar nichts Originäres aus der Finanzindustrie. Wenn man mal schaut, die MiCA spiegelt ja eigentlich die MiFID. Ja? Und Crypto-Transfer-Services gibt es nicht in der MiFID. Die wird man da nicht finden. Dieses Transfer-Service kommt tatsächlich aus der Payment-Welt, ja, aus der PSD-Welt. Weil dieses die Finanztransfergeschäft, worum es geht, ist zukünftig mit Krypto reguliert. Das heißt, jegliche Unterstützung und Service-Dienstleistungen im Rahmen eines Krypto-Transfers, das ist insbesondere der Krypto-Payment-Bereich, Max, der wird dann auch reguliert sein. Ja, manche sehen es als Auffangtatbestand hinter dem Krypto-Verwahrgeschäft, aber es ist tatsächlich ein extra Geschäft. Das heißt, auch Krypto-Verwahrer müssen noch zusätzlich dieses Krypto-Transfer Erlaubnis beantragen, wenn sie das machen wollen. Das ist ganz neu. Und das ist ganz spannend für die Crypto-Payments. Das heißt, alles, was auch mit Stablecoins zu tun haben wir zukünftig. Custody ist nur eine Schiene, ist natürlich interessant, aber viel geht in Richtung Self-Hosted. Und bei den Self-Hosteds, auch da, wenn man die Dienstleistung anbietet, Transfer von einer Wallet, auch bei einer Self-Hosted, zu einer anderen Wallet, ist Krypto-Transfer. Und das ist genau das, was die ganzen Crypto-Payment-Leute treffen wird.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Gut, ich glaube, wir machen die Klammer mal wieder zu rund um die Marktreaktionen mit einzelnen Deep Dives hier und da. Auf jeden Fall ist es eine sehr spannende Woche und ja, Tether bleibt cool, Circle ist compliant, nochmal Gratulation. Jetzt würde ich noch mal ein bisschen weiter ausholen und vorschlagen, dass wir auch noch mal in die Vergangenheit gehen. Ja, so dass wir die nächsten 3 Blöcke quasi machen. Einmal die Vergangenheit, woher kam Mika eigentlich? Dann die Gegenwart, das haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Also der Vergleich Circle Tether, aber vor allem der Blick auf die Praxis und ein Konzept, das ein bisschen umstritten ist, nämlich die Schwellenwerte für die Signifikanz. Also ab wann ist ein Stablecoin ein großer Stablecoin? Und ja, dann auch noch drittens in die Zukunft zu schauen. Also warum zum Beispiel eine zeitnahe Überprüfung oder Reform des Mika-Signifikanzkonzepts wichtig ist oder welche Bedenken es in Bezug auf Mika auch gibt. Gut, starten wir durch. Starten ein bisschen mit der Chronologie oder der Herkunft von Mika. Ja, und da muss natürlich die erste Frage sein, was war überhaupt der Hauptauslöser für die Entwicklung der Mika-Verordnung. Ja, warum hat die EU sich, abgesehen davon, dass sie halt gerne früh reguliert und Regulierung dann auch international exportiert, was hat die EU getriggert, hier aktiv zu werden?
Ich fange gleich gerade mal an, Max, wenn ich darf. Und dann kannst du auch aus der Praktikersicht ein bisschen berichten. Ihr macht ja auch aus der Praktikersicht sehr viel, nicht nur in Deutschland, sondern global. Also es sind eigentlich 2 Punkte, Michael. Der eine Punkt ist der, dass es diese ganz bekannten Crypto-Advice-Publikationen gab von der ESBA und der EBA. Die kamen taggleich raus, ich glaube 17. Januar 2018 oder so. Diese Crypto-Advice-Paper haben damals von beiden taggleich veröffentlicht, haben eigentlich 2 Sachen klargestellt. Einmal wurde damals klargestellt, dass es im kompletten europäischen Wirtschaftsraum eine Art Fleckenteppich gibt, wo es kein einheitliches Verständnis für Kryptowerte gibt. Das heißt, man wusste nicht genau, was ist Utility-Token, was ist Payment-Token, was ist Security-Token. Man hat so Handreichungen gehabt, insbesondere aber von der schweizerischen Aufsicht, von der FINMA. Die sind ja gar nicht im europäischen Wirtschaftsraum. Aber es gab einheitlich keine richtige Kryptowerte-Definition, die herbeigeführt werden sollte. Das wurde ja auch, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, von der FATF, von der Financial Action Task Force, schon Anfang 2014 war das gewesen. Also Ende 2013 war es die BaFin, die gegen Bitcoin eine Publikation rausgegeben hat. Anfang 2014 war es die FATF, die über Virtual Currencies gesprochen hat. Schon seit jeher wurde der Drang nach einer Definition für Kryptowerte ausgesprochen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den es im Rahmen dessen gab, war es die Regulierung. Natürlich gab es keine einheitliche Regulierung. Die wurde auch verlangt, weil damals waren nur die Kryptowerte Verpflichteten, die Dienstleister, die Verpflichtete sind, im Sinne des Geldwäscherechts gemessen oder gefordert, was zu tun. In Deutschland gab es aber seit Anfang 2020 auch die Kryptoverwahrer und die Kryptowerte-Dienstleister, die reguliert sind. Das war auch wiederum nicht einheitlich. Das heißt, es wurde von der EBA und der ESBA eine einheitliche Regulierung gefordert, damit man Europa als Single Market, als einheitliches Konstrukt hat und nicht unterschiedliche Regulierung von Land zu Land. Ja, und dass man auch das Passporting-Regime nutzen kann, sprich man hat eine Erlaubnis in Deutschland oder in Niederlanden und kann mit dieser Erlaubnis im kompletten europäischen Wirtschaftsraum seine Dienstleistungen anbieten. Ja, da gab es natürlich noch viel mehr neben dran, also mit Marktintegrität geschützt werden, Verbraucherschutz und so weiter und so weiter. Aber die sind erstmal hinfällig. Der zweite Trigger, und der ist, glaube ich, viel spannender, der ist nicht juristischer Natur, sondern tatsächlicher Natur. Wenn man mal wirklich zurückgeht und schaut, warum kam es zur Kryptowerte-Regulierung im Sinne der Mika, dann müssen wir uns die Stablecoins wiederum anschauen. Und wir müssen uns den Player anschauen, Facebook. Facebook hatte damals ein Announcement gemacht mit dieser Association, die damals erstmal Libra genannt wurde und dann DM. Und dann sind sie gezogen mit der Association mit Calibra, die der Wallet-Provider in die Schweiz, und wollten dann dieses ganze Ökosystem aufbauen. Dann haben da diese ganz großen Player genannt und ganz große Zahlen. Das bringt uns nachher zu dieser Signifikanzthematik. Und auf einmal, und das ist, glaube ich, ein bereits jetzt bekanntes oder öffentliches Geheimnis, haben dann die europäischen Player, insbesondere die Europäische Kommission und auch die EBA, wurden dann sehr, sehr, sehr schnell und haben gesagt, wir brauchen ganz schnell eine Regulierung. Wenn jetzt Facebook mit ihrer mit dem eigenen Stablecoin und mit der eigenen Ökonomie, diese Kryptoökonomie namens Diem oder auch Libra da kommt und die unreguliert sind, wird es unfassbar kompliziert werden, die zum einen geldwäscherechtlich, aber auch vor allem Finanz- und Geldstabilitätsrechtlich zu betreuen, ja. Und das war, glaube ich, tatsächlich der Trigger, warum wir auch in der MiCA die ganze Stablecoin-Regulierung haben mit den Asset Reference Token und E-Money Token. Das sind ja genau die zwei Produkte, die damals die Libra Association geführt hat in ihren White Papers, ja. Und auch später in White Paper Version 2 mit Diem. Das sind genau die zwei Produkte, die sich dann die MiCA genommen hat und die Europäische Kommission beim Gesetzestext der MiCA und dann gesagt hat, okay, das werden wir so rübernehmen und rüberpacken in die MiCA und das wird reguliert. Ja. Und das ist meines Erachtens, das sind die zwei wesentlichen Punkte, warum wir die MiCA heute haben. Und da kann man sich auch durchaus auch kritisch hinterfragen. War das zu schnell mit den Stablecoins? War das überhaupt noch notwendig? Wir wissen ja alle, Diem ist mittlerweile weg aus der Schweiz, wieder zurück in die USA. Das Projekt wurde nie wirklich gelauncht. Und so sehe ich das. Ja, aber gerne auch mal rüber zu dir, Max, wie du die Regulierung siehst in dem Crypto-Payment-Bereich und mit MiCA und ob du mir zustimmst mit Facebook und Diem und Libra oder wie du so den Markt einschätzt, auch vielleicht außerhalb von Europa. Ja.
Du hast natürlich jetzt da ein wesentlich differenzierteres Verständnis, was die regulatorischen Prozesse im Hintergrund angeht. Und siehst es daher vielleicht auch ein kleines bisschen objektiver oder nüchterner. Ich bin jetzt ja natürlich aufgrund meiner Tätigkeit für Nimic, ja, also ich bin immer noch heute, wenn ich irgendwo in deutsche Krypto-Meetups in den Raum komme und sage, dass ich tatsächlich für eine Kryptowährung arbeite, dann ist es heute, wow, ich bin immer noch der bunte Hund, so to say, in gewisser Weise. Aber ich habe das natürlich von einer anderen Warte aus erlebt. Und es ist natürlich einfach mal so, auch Europa ist aufgefallen, das ist jetzt meine persönliche Version der Geschichte, dass da mit Krypto was passiert, ja, dass da etwas im Rollen ist. Ich würde niemals jetzt den Aluhut aufsetzen und sagen, dass das Finanzsystem ist bedroht und überall hier die Krypto-Jünger, die möchten jetzt das Finanzsystem übernehmen. Sowas sage ich natürlich nicht. Aber es ist, glaube ich, schnell klar geworden, dass es hier eine sehr interessante technologische Entwicklung gibt, ja, wo es um Geld geht, wo Gelder bewegt werden, die auch von der technologischen Beschaffenheit im Sinne von Anonymität und was so manche Token auch noch mitbringen an Zusatzfeatures, die sehr schwer zu greifen ist. Und dass hier insbesondere in den Hochphasen des Kryptomarktes sehr viel Geld gemacht, sehr viel Geld verdient und auch sehr viel Geld verloren wird. Und damit ist im Prinzip so schon ein kleines bisschen für mich der prinzipielle Need für eine Regulierung auch erklärt. Das hat sich dem Markt, den Menschen sehr schnell erschlossen. Es kamen dann ja die YouTube-Influencer und Social Media, und Krypto hat ja gerade in den Hochphasen, wenn die Preise oben sind, ist der Hype ja fast grenzenlos und schwappt dann eben auch in die normalen Zeitungen und Newskanäle über, was dann natürlich immer mehr Menschen dazu bringt, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Und wo Menschen sind, da werden auch schlechte und unweise Entscheidungen getroffen. Das bringt die Menschheit so mit sich. Und deswegen ist ja natürlich auch der Need dann entstanden zu schauen, wie schützen wir denn jetzt auch die Konsumenten vor Playern, vor Akteuren im Markt, die jetzt vielleicht nicht redliche Absichten haben, sondern tatsächlich eben auch mit diesem Interesse und mit dem Hype, der sich in der Bevölkerung tut, die damit spielen und damit eben auch versuchen, Geld zu machen letztendlich, bis hin zu Betrugsvorwürfen oder Betrugsmaschen. Ich habe das sehr schmerzhaft mitbekommen, weil Nimic, wie gesagt, gibt es schon eine ganze Weile lang, und das, was wir jetzt mit Kryptostadt bauen, das haben wir auch schon vor 3 Jahren quasi gebaut oder veranlasst. Ich hatte gerade eingangs zu Alireza gesagt, ich habe schon in Österreich mit nimm unsere Kryptowährung auf einem Ingenico POS-Gerät, auf einem Ingenico Kartenterminal, Pizza gekauft und war in der Apotheke und hab dort Zahnpasta gekauft. Das gab es alles schon. Das gibt es alles heute nicht mehr. Was heißt, wir hatten damals im Prinzip, damals gab es noch wirklich den Wilden Westen, von dem die Leute auch immer noch heute reden. Den kannte ich noch, zumindest das Ende davon, wo es wirklich allerhand eben Dienstleistungen und Service Provider gab, die sehr, sehr viele interessante Leistungen und Services mit Kryptowährungen angeboten haben. Und da hat man quasi so ein kleines bisschen gesehen, was für eine Dynamik dieser Markt auch mitbringt, wie schnell Angebot entstanden ist, wie schnell neue innovative Produkte entstanden sind. Und als dann aber klar war, die MiCA wird kommen oder diese Regulierung wird greifen, dann hat das natürlich diese Entwicklung und vor allem den Innovationsdrang in Sachen Krypto-Solutions hier in Europa, das hat es schon gebremst, spürbar. Also dieses ganze Ökosystem, was wir vor 3 Jahren, 2021 hatten mit allen Partnern, hat den Kryptowinter, der dann eben auch kam, der auch ein bisschen ausgelöst durch diese Regulierungswelle sicherlich entstanden ist und diese Regulierung nicht überstanden. Also wir stehen heute, steht Nimic quasi als einziger Überlebender unseres ersten Ökosystems da und alle Partner vorher, die haben gezwungenermaßen aufgegeben, weil sie den Weg bis zum Inkrafttreten von MiCA nicht geschafft hätten, weil auch die Investoren letztendlich ihr Geld zurückgezogen haben. Und weil es einfach eine große Hürde war. Und deswegen freue ich mich jetzt darauf, wenn bald eben all diese innovativen Dienstleister mit ihren Services jetzt auch wieder zurückkommen und das Ganze dann quasi wirklich weitergeht.
Also Max, du sagst nicht nur das Scheitern von FTX, von Terra Luna, der algorithmische Stablecoin, der ja kläglich gescheitert ist. Nicht nur diese Negativ-Events haben zum Kryptowinter geführt, sondern allein schon die Antizipation der MiCA durch Investoren hat auch zum Kryptowinter beigetragen und hat auch in der Vergangenheit Krypto-Startups geschadet.
Ich würde sagen, also definitiv hat es dazu beigetragen, was letztendlich der Auslöser, welches Ereignis es am Kryptomarkt ist, ist meiner Meinung nach schwer zu sagen. Es hat aber definitiv dazu beigetragen, weil es sehr, sehr viele erfahrene Menschen gibt, die weiß, wie schwer Lizenzen zu bekommen sind. Und jegliches innovative Geschäftsmodell, was damals, glaube ich, damit geworben hat, ja, und dann bekommen sie eine MiCA-Lizenz und das beantragen sie und dann ist alles fein. Ich glaube, dass die Leute da schon, denen war das schon klar, dass das ein sehr, sehr kompliziertes Unterfangen werden wird teilweise. Und viele haben dann eben erst abgewartet, warten teilweise bis heute, bis MiCA in Kraft ist, um dann ihre Geschäftsmodelle weiter zu betreiben. Was wir heute wissen, ist, dass es dann einige Player gab, die haben dann natürlich waren früher in regulierten Märkten aktiv und haben dort jetzt quasi ihre Services aufgebaut. Die haben nicht abgewartet und so sind sicherlich einige der Lücken, die damals gerissen wurden, teilweise auch wieder befüllt. Es gibt neue, interessante, innovative Nischen, aber meiner Meinung nach hat schon diese Aufkeimen der Regulierung, niemand wusste genau, was auf einen zukommt und alle wussten, wenn wir diesen Test nicht bestehen, dann können wir unsere Produkte auch nicht weiter anbieten. Und ich glaube, das hat generell so den Innovationsdruck innerhalb der europäischen Kryptoszene, der Kryptoindustrie, schon gedämpft. Das ist meine Behauptung, ja.
Aber ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, das Libra-Projekt von Facebook war der Hauptkatalysator einerseits für die MiCA-Verordnung an sich, aber andererseits auch für diese spezielle Komponente der Signifikanz. Also Libra hat die Entwicklung von MiCA beschleunigt, wenn nicht sogar ausgelöst. Und ja, dieses Konzept der Signifikanz wurde mit Libra im Hinterkopf entworfen. Also man kann ja auch diese Schwellenwerte sich anschauen und sieht dann schon, dass die durchaus an das kommen, was Libra da so vorhatte, respektive Diem, respektive Facebook Association. Die Diem Association war es ja, oder Libra Association. Und ja, damit würde ich vorschlagen, machen wir die Klammer zu nach der Diskussion rund um die Vergangenheit, wo wir jetzt so herkommen. Und zoomen jetzt nochmal voll in die Gegenwart rein, in die erste Live-Woche der MiCA. Wir hatten die Diskussion schon angetönt, wie es jetzt mit Tether ist, ja, als non-compliant Stablecoin und jetzt mit Circle als compliant Stablecoin, zumindest im Sinne der MiCA-Regulierung. Da würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, was glaubt ihr denn jetzt, welche Strategie klüger ist? Einfach cool abwarten und gucken, wie hart die EU durchgreift oder Circle, die halt von vornherein in den Markt signalisieren, hey, wir haben die Lizenz, mit uns könnt ihr ein Stablecoin compliant anwenden, sowohl im kryptonativen Finanzwesen als auch in der Realwirtschaft, als auch in der traditionellen Finanzwirtschaft. Was glaubt ihr, welche Strategie zum aktuellen Zeitpunkt klüger ist?
Ich fange gleich gerade mal an, Max, und dann kannst du ergänzen. Ich glaube, wir müssen wirklich auf den Markt nochmal konkret abstellen, von welchem Markt wir sprechen. Wenn wir jetzt erstmal uns die Regulierung anschauen, ja, so. Die Mika-Regulierung, die Stablecoin-Regulierung ist eine Emittentenregulierung, ja. Außer man ist Kreditinstitut, dann darf man issuen, was man will. Dann ist es eine tokenspezifische Regulierung. Das heißt, es bezieht sich immer nur auf das Produkt, das heißt den Stablecoin. Und du hast ja auch angesprochen gehabt, mit, wenn man signifikanten Asset Reference Token oder einen signifikanten E-Money Token hat, dann gibt es natürlich noch ganz strengere Regeln, die man sich anschauen kann. Also da reicht es auch schon, wenn man sich nur mal den Erwägungsgrund 59 der Mika anschaut. Da ist auch diese Ideologie hinter der Regulierung von signifikanten Token beschrieben. Und die Idee ist einfach die zu sagen, weil signifikante bestimmte Schwellenwerte überschreiten, also signifikante Token bestimmte Schwellenwerte überschreiten, für Asset Reference Token in Artikel 43 reinschauen, für E-Money Token in Artikel 56 reinschauen, gelten für diese Token und für diese Emittenten strengere Vorgaben. Das ist so die Idee, ja. Gleichzeitig wird aber auch gesagt, dass diese Schwellen auch nur überprüft werden müssen von der Europäischen Kommission jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten, ja, 6 bis 18 Monaten und dann vielleicht schon mal angepasst werden, weil die Schwellen, so wie du es ja gesagt hast, Michael, die stammen wohl irgendwie aus diesem White Paper von der Libra Association. Und die haben dann ganz strenge Vorgaben. So, und was heißt das? Jetzt mal zurückzukommen auf deine Frage. Diese strengen Vorgaben, also die Circle wird meines Erachtens da direkt reinfallen in die Signifikanzschwelle. Das heißt, die werden ganz strenge Vorgaben haben. Was Nachteile mit sich bringt, kann aber auch Vorteile mit sich bringen. Zum Beispiel, wenn man einen signifikanten E-Money-Token hat. E-Money-Token werden ja behandelt wie E-Geld, wie E-Money. Und für E-Geld gilt die Handregel, dass man, oder die Faustformel, dass man weder Zinsen ausschütten darf, noch mit den Geldern wirtschaften darf. Also eigentlich müsste man die E-Money-Token ausgeben, die Gelder, die man bekommt von den Kunden, zu 100% sicher verwahren. Und dann, wenn der Kunde kommt und möchte seinen E-Money-Token tauschen, dann das Geld zurückgeben. Da sehe ich gar keinen Mehrwert drin, wirtschaftlich. Warum sollte man das machen, wenn man kein Geld mit den Geldern verdienen darf? Das ist anders für Asset Reference Token. Bei Asset Reference Token, das wäre jetzt auch so ein klassischer USTD. Wenn man die USTD des Baskets sich anschaut, da ist halt nicht nur Euro, was drinne steckt, sondern in dem Basket sind ja auch Anleihen, Edelmetalle, ja, auch andere Kryptowährungen. Und mit so einem Asset Reference Token darf man wirtschaften. Das heißt, man kann die Gelder, die man bekommt, für die Ausgabe der Token nutzen und damit auch wirtschaften. Deshalb ist auch die Tether Foundation so finanziell stark, weil die enorm wirtschaften. Ja, sie finanzieren, also die nehmen die Gelder und finanzieren damit andere Projekte oder gehen in anderen Themen rein. Und das, jetzt kommen wir zurück wieder zu dem Punkt, das darf man mit einem signifikanten E-Money-Token auch gewissermaßen. Das heißt, der signifikante E-Money-Token wird so ähnlich behandelt wie ein Asset Reference Token, mit dem darf man wirtschaften. Man darf sogar Zinsen ausschütten an die Tokenhalter. Und das macht dann das Produkt interessant. Das heißt, da sehe ich für Circle einen gewissen Vorteil, weil die dürfen das jetzt offiziell im europäischen Wirtschaftsraum. Allerdings, wie gesagt, müssen wir da mal unterscheiden. Ich glaube, es gibt sehr viele Tokenkäufer, insbesondere professionelle Kunden, institutionelle Kunden, das heißt dieser ganze Corporate-Bereich, die sich sagen werden, ab jetzt machen wir nur noch oder wir nutzen nur noch compliante Instrumente. Und dazu gehört halt Stand heute nur Circle mit den Instrumenten. Das heißt, wenn wir ein Institut haben, eine Bank haben, dann werden diese wahrscheinlich nur Circle-Produkte nutzen, weil die ganz strenge Vorgaben haben hinsichtlich Compliance. Bei den Retail-Kunden, bei den 0815 Retail-Kunden wie uns, wenn jetzt zum Beispiel übermorgen Ferrari kommt und sagt, man darf bei allen Händlern mit Krypto bezahlen, oder wir schauen uns auch die Kryptostadt Mannheim an von Nimic, da glaube ich, ist es dem Otto-Normalverbraucher völlig egal, was man nutzt. Die wollen es so einfach wie möglich haben, so günstig wie möglich und so schnell wie möglich. Und wenn man jetzt halt seinen USTD im Hintergrund geswappt bekommt über Narka oder über sonst jemanden und die haben halt Liquidität im Sinne von USTD, dann wird auch USTD weiterverwendet. Und da sehe ich going forward erstmal nicht wirklich große Möglichkeiten, wie da die Aufsichtsbehörden dagegen vorgehen wollen. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz spannend auch mal mit zu beobachten, was in den nächsten 6 bis 18 Monaten passiert. Meine Vorhersage, in den nächsten 6 Monaten wird wenig passieren. Es gibt einige Kryptohandelsplattformen, die machen da gewisse Vorkehrungen. Es gibt bestimmte institutionelle Kunden, davon gibt es aber nicht viele, die sagen, wir benutzen dann jetzt nur noch compliante Stablecoins wie Circle. Aber die absolute Mehrheit, die Stables benutzt, das ist der Retailmarkt. Das ist auch der Retailmarkt, der nicht unbedingt in Deutschland sitzt. In Deutschland gibt es nicht viele, die wirklich Stables zum Bezahlen benutzen. Das ist insbesondere, ja, schweizerischer Raum, aber auch osteuropäischer Raum. Ich rede da auch gerne über Plan B und Lugano und so weiter. Und die werden nicht jetzt unbedingt auf Circle umsteigen. Das glaube ich nicht. Das sehe ich nicht.
Okay. Ich glaube, es ist hilfreich, nochmal zu sammeln, welche Arten von Stablecoins jetzt eigentlich in der Mika unterschieden werden. Ja, wir haben die jetzt gerade auseinandergenommen und dass unterschiedliche Anforderungen gelten. Ich will es einfach nur nochmal zusammenfassen. Es gibt da erstens die E-Geld-Token, die sind an eine einzelne Fiat-Währung gebunden. Es gibt die Asset-referenzierten Token an mehrere Währungen oder andere Vermögenswerte gebunden und dann noch beide dieser Klassen, so sie denn einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, als signifikante Stablecoins, also signifikanter E-Geld-Token oder signifikanter Asset-referenzierter Token, genau. Ja, und eine spannende Frage ist jetzt offensichtlich, wie sieht's mit den großen Stablecoins aus? Wer verhält sich wie? Welche Wettbewerbsvorteile ergeben sich daraus? Wir müssen uns jetzt aber auch mit Blick in die Praxis fragen, was gibt es denn neben dem Stablecoin-Business noch? Also wie schlägt die jetzige Mika-Regulierung der Stablecoins oder dann auch der CASP in 6 Monaten bis Ende des Jahres heute schon auf die Praxis durch? Max, was beobachtest du? Was treibt dich heute in deinem Geschäft um wegen der Mika?
Naja, offen gesagt, in erster Linie freue ich mich eigentlich darauf, wenn die Mika in Kraft ist und es eben einfach zu einem wieder ein diverseres Bild an Service-Providern quasi am Markt gibt. Ich habe es mitbekommen, es gibt zum Beispiel Anbieter von Krypto-ATMs, ja, also von diesen kleinen Automaten, da schiebst du oben einen Euroschein raus, scannst deine Wallet und dann bekommst du eben Kryptowährung darauf. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wo es gab, früher gab es diese Anbieter, bei denen man verschiedenste Kryptowährungen kaufen konnte. Heute kann man dort nur noch Bitcoin kaufen aktuell, weil es einfach so stark gesichert und reguliert ist, dass gewisse Dinge einfach schwierig geworden sind. Und ich hoffe und freue mich darauf, dass dieser Markt eben jetzt wieder aufblüht, dass mehrere Anbieter an den Markt kommen. Wir haben heute zum Teil eigentlich ein Oligopol, was bedeutet einige wenige sehr große finanzkräftige Player, die es geschafft haben, diese ganzen Lizenzen und Regulierungen, die Anforderungen zu bestehen, die teilen sich eigentlich den kompletten Markt auf, was natürlich sich letztendlich auch ja preislich einfach niederschlägt, weil es gibt wenige Anbieter, die diese wichtigen Dienstleistungen erbringen dürfen. Und dadurch, dass es eben jetzt dann mit Mika im nächsten Jahr, sage ich jetzt einfach mal, wieder einfach eine breitere Basis gibt. Ich kenne so viele Unternehmen, mit denen ich oder wir von der Kryptostadt-Initiative in Kontakt sind, die sich an unserer Mission, ja, Krypto-Adoption für ein breites Publikum zugänglich zu machen, die sich beteiligen wollen. Die werden alle, haben alle eine Mika-Lizenz, wollen die sich entweder holen oder haben bereits die Antragspapiere ready oder sind mittendrin statt nur dabei. Und für alle ist das quasi der heilige Gral. Wenn sie die Mika-Lizenz haben, dann können sie endlich in Ruhe dem nachgehen, was sie eigentlich machen wollen. Nämlich coole Services, coole Leistungen für den Kryptomarkt, für die Krypto-Community und für alle Interessierten anbieten. Und wir natürlich als Initiative, die Mass-Adoption quasi für ein noch nicht kryptoaffines Publikum greifbar machen möchte. Ja, das ist unsere Aufgabe. Wir sehen halt in dem Stammesgeschehen, was in der Kryptowelt, alleine jetzt zwischen USDC und USDT, was wir heute besprochen haben, ja, was diese Stammeswelt, die vermag es, glaube ich, kein einziger Stamm wird in der Lage sein, Krypto wirklich in die breite Masse rauszutragen und es allen Menschen zugänglich zu machen. Das wird keiner vermögen. Und deswegen verstehen wir uns halt ein kleines bisschen als Dach, was einfacher zugänglich ist für diese Vielzahl an Anbietern, die jetzt hoffentlich wieder zum Vorschein kommen. Und Kryptostadt als Initiative möchte alle diese Anbieter, die etwas Krypto-basiertes für die reale Welt anbieten. Wir möchten die alle zusammenbringen und unter einem starken Movement, in einer Bewegung quasi bündeln und damit letztendlich dann Europa im Sturm erobern quasi und wirklich den Leuten mit auf den Weg geben, wie toll es eigentlich ist, ja, was Blockchain-Technologie, was Kryptowährung alles vermag. Und ich glaube, für die Europäer ist es einfach auch wichtig, dass sie wissen, dass es reguliert ist, dass es auf einem regulierten, sicheren Boden stattfindet. Ich glaube, wir sind einfach von unserer Mentalität her so gestrickt, dass es wichtig ist, dass es eben alles reguliert ist. Ob jetzt die individuellen Meinungen da zustimmen oder eher abgeneigt sind. Wir sind halt in Europa. Und das sind die Spielregeln und die gibt es jetzt und jetzt können wir auch spielen, hoffentlich.
Wenn ich dran noch ergänzen darf, weil du gerade gefragt hast, Michael, was gibt es denn neben dem Stablecoin? Stablecoin absolut wichtig, sind wir uns einig, insbesondere für den Crypto-Payment-Bereich und wie wir es beschrieben haben, auch als Liquiditätsmittel, um auch von einer Währung in Stablecoin zu tauschen und von dann wieder in Fiat. Aber jetzt auch mit dem Announcement, dass es den CBDC, den digitalen Euro, wohl nicht im Retail-Bereich, der Retail-CBDC, wohl nicht auf der Blockchain kommen wird, hat sich neben den Stablecoins natürlich auch haben sich natürlich die Banken jetzt aufgestellt, aber auch die Unternehmen aufgestellt, wie JP Morgan mit dem JP Morgan Coin oder die DK, die Deutsche Kreditwirtschaft und die DZ Bank mit Giralgeld-Token. Ja? Und das geht wieder in dieselbe Nische. Also wir sprechen jetzt wirklich von dem Retail-Bereich. Ich klammer mal den Insti-Bereich aus. Von dem Retail-Bereich. Ich glaube, was jetzt ganz stark kommen wird, ist, dass man dem Kunden es so einfach wie möglich machen möchte, zu bezahlen. Sei es jetzt mit Fiat, sei es jetzt mit der Kryptowährung, die man in deiner Wallet hat oder mit irgendeinem Real-World-Asset, was tokenisiert ist oder wie auch immer, dass man eine Tauschzahlungsfunktion hat. Und da finde ich halt auch ganz spannend bei den Banken mit ihren Giralgeld-Token. Die fahren ja komplett außerhalb der Mika, das heißt, die sind gar nicht von der Mika reguliert. Die können ihren eigenen Giralgeld auf Token oder auf Blockchain-Basis rausgeben und wenn sie genug Banken finden, die das dann auch akzeptieren und rücktauschen und hin und her tauschen, dann kann man auch darüber ein Ökosystem schaffen. Und das geht allerdings alles in dieselbe Richtung. Es geht in die Richtung zu sagen, Mass Adoption, so wie du es gesagt hast, Max, Mass Adoption im Bereich Crypto-Payment, ja, Blockchain-basierte Zahlungsmittel, egal ob es ein Stablecoin ist, ob es Giralgeld ist, ob es eine klassische volatile Kryptowährung ist, ob es ein Real-World-Asset ist, was tokenisiert ist, das möchte man am Ende des Tages swappen und beim Endabnehmer in Fiat soll es ankommen. Ja, der will ja am Ende des Tages Fiat auf seinem Konto haben und das ist so, was wir gerade erleben. Das ist ja gerade eine Bewegung.
Ja. Ja, um vielleicht noch zwei Akteure zu ergänzen, die hier und heute sicherlich eifrig auf oder für die Mika arbeiten, während da die Kryptobörsen hat bei Eingang schon, die müssen jetzt natürlich die Stablecoin-Angebote, die auf ihrer jeweiligen Börse angeboten werden, überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Braucht da Produktbeschränkungen ganz oder teilweise für nicht autorisierte Stablecoins und braucht halt Pläne für den Übergang zu regulierten Stablecoins. Und das ist noch eine Komponente, die wir jetzt noch gar nicht so viel besprochen haben hier in der Gegenwart. Und dann ist natürlich auch auf Seite des Regulators auch noch nicht alles in Stein gemeißelt. Die Europäische Bankenaufsicht arbeitet ja, oder Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die arbeitet ja auch noch an den finalen technischen Leitlinien. Die vollständige Umsetzung dieser Leitlinien wird dann bis Anfang 2025 erwartet. Und die Details zu den Beschränkungen für in der EU angebotene Stablecoins stehen ja auch noch aus. Also es gibt zwar diese Schwellenwerte, aber da fehlen noch technische Leitlinien. Wollte ich jetzt nur ergänzen, dass wir hier auch die Gegenwart komplett einsammeln. Aber das Bild wird immer klarer. Ja, die Stablecoin-Emittenten müssen sich positionieren, die Kryptobörsen oder Crypto Asset Service Providers im eigenen. Technische Leitlinien vom Regulator müssen noch kommen. Und ich denke, beim Regulator ist auch die Diskussion rund um die Effektivität und Effizienz der Regeln angekommen. Also sind die Schwellenwerte überhaupt angebracht? Wie teuer ist es überhaupt für die ja eigentlich gewünschten Kryptounternehmen oder Blockchain-Unternehmen in der EU? Weil wir wollen ja den Markt groß halten, wir wollen ja Blockchain-Innovation. Ja? Also sind die Regeln überhaupt einfach genug? Und das würde ich jetzt noch gerne mit euch kurz anschneiden. Einmal natürlich aus juristischer Sicht, Alireza, und einmal aus der Praxissicht, Max. Sind die Regeln einfach? Sind sie kompliziert und zu teuer umzusetzen?
Ja, also ich würde gerne unterscheiden wollen. Also die Regeln, die es allgemein gibt für normale Token, nenne ich sie mal, normale Kryptowerte, die nicht E-Money-Token und Asset-Reference-Token sind, und die Regularien, die es da drumherum gibt, Da bin ich, glaube ich, absolut auch bei Max zu sagen, die brauchen wir. Die sind auch relativ einfach einzuhalten. Ganz so komplex ist es nicht. Und ich sehe da auf jeden Fall auch einen Mehrwert drin, wenn wir zukünftig auch da Dienstleister haben, die meinetwegen in Österreich sitzen oder in Luxemburg oder Liechtenstein und die man dann auch, mit denen man dann auch zusammenarbeiten kann. Ja. Heute ist man wirklich gebunden an einen Dienstleister, der in Deutschland sitzt, der reguliert ist. Dann braucht man für Österreich noch einen anderen CASP und für Litauen einen ganz anderen. Und das wird zukünftig auf jeden Fall viel Einfachheit auch in den Markt reinbringen, das sogenannte Passporting-Regime. Und da sind die Regeln überschaubar, man kriegt das hin. Ich bin aber auch absolut bei dir, Michael. Ich bin mal gespannt, wann jetzt die weiteren Leitlinien kommen. In Deutschland fehlt ja sogar noch das Gesetz, das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz, FinMatic, und das Kryptomärkteaufsichtsgesetz, KAMAK, sind ja leider immer noch nicht verabschiedet, was sehr irrwitzig ist. Wir haben ja dieselbe Konregulierung, die schon gilt, aber haben in Deutschland noch keine flankierenden Gesetzgebungen. Naja, da muss noch was gemacht werden, wenn das gemacht wird, wenn es genügend Handreichungen gibt und die Aufsichtsbehörden da auch wirklich alle fit sind und auch reagieren und auch schnell reagieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Schnelligkeit, dass man da auch schnell auch eine Auskunft bekommt und dann mit dem Geschäft weitermachen kann. Dann ist es relativ handhabbar. Das ist für die sonstigen Kryptowerte. Für Stablecoins würde ich das nicht so sagen. Für Stablecoins ist es extrem kompliziert. Man muss E-Money-Institut sein für E-Money-Token, Kreditinstitut für Asset-Reference-Token. Bis man diese Erlaubnisse bekommt, das ist unfassbar schwer. Und ansonsten kann man diese Geschäfte nicht machen. Und wenn dann noch die Kryptowerte signifikant sind, muss man bestimmte enorme Regeln einhalten.
Und es gibt halt keine Abstufungen, ja. Das ist dieser Cliff-Edge-Effekt. Du bist halt, du kannst irgendwie 1%, irgendwie 1 Euro unter dem signifikanten E-Money-Token sein, aber wirst genauso reguliert wie irgendwie so ein 100.000 Euro leichter Stablecoin-Anbieter in einem Uni-Projekt. Ja. Also in anderen Regulierungswerken gibt es da durchaus so Abstufungen, ja, dass es halt sukzessive hochgefahren wird. Und das wirkt natürlich auch, also dieser harte Schwellenwert wirkt natürlich sich auch dann auf die Designs der Stablecoins aus, dass man dann halt eher versucht, runter zu bleiben.
Ja. Absolut, ich meine, absolut. Man, das, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, das war wohl nicht durchdacht und zu schnell geschossen wegen Facebook damals. Aber man kann ja auch immer noch da Anpassungen vornehmen. Und wenn man wirklich in den Erwägungsgrund 59 reinschaut, da steht auch ganz klar drin, die Europäische Kommission kann diese Schwellenwerte nochmal überprüfen und schauen, ob die angemessen sind und die Einstufung dann nochmal verändern. Ich hoffe, das geschieht auch. Ich erwarte auch, dass das geschieht. Mal schauen. Und ansonsten bin ich, also ich finde, ich bin auch pro, wie genau wie du, Max. Ich gebe gleich das Wort über zu dir und dann würde ich mal gerne hören, ob ich ob meine Wahrnehmung, was ich bisher von dir gehört habe, so richtig ist. Also ich bin auch so wie der Max pro Kryptoregulierung, solange die Regulierung angemessen ist. In weiten Teilen ist sie es im Rahmen der MiCA und wir brauchen das, damit wir auch die Spreu vom Weizen trennen und Kryptodienstleister haben, die auf einem hohen Niveau sind, damit auch diese Mass-Adoption auch ordentlich funktioniert. Aber es gibt auch Bereiche, wie zum Beispiel der DeFi-Bereich, den wir heute gar nicht angesprochen haben. Und andere Bereiche, die nicht reguliert sind, die müssen auch noch nicht reguliert werden.
Also genau, also DeFi ist ja noch gar nicht in Scope, genauso wie Non-Fungible Tokens, NFTs. Und Security-Tokens sind auch nicht in Scope.
Genau, und das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Wir müssen nicht alles regulieren, was irgendwas mit Krypto zu tun hat. Wenn wir einen DeFi-Bereich haben oder einen Bereich haben, wo wir exklusiv Peer-to-Peer-Trading haben und da ist gar kein Dienstleister involviert, dann müssen wir das auch nicht regulieren. Und da müssen wir halt auch die Kirche im Dorf lassen. Und da muss man auch aufpassen, dass übermotivierte Politiker in Brüssel da jetzt auch nicht kommen, wieder mit irgendwelchen Proof-of-Work-Verboten und Verbote für Bitcoin und solche Späße, das geht zu weit, das brauchen wir nicht. Da haben wir bisher auch wirklich Glück gehabt, dass es genügend Politiker gibt, die ja auch das Bild der Bevölkerung widerspiegeln. Aber ansonsten würde ich sagen, bin ich pro Regulierung. Aber jetzt genug gesagt, gerne noch das Wort über zu dir, Max, um zu hören, wie du da als Praktiker das Ganze siehst.
Naja, sagen wir es mal so, ich kenne mich jetzt en Detail mit den ganzen Anforderungen, die man benötigt tatsächlich, um jetzt als CASP eine MiCA-Lizenz zu bekommen, kenne ich mich en Detail nicht aus. Ich nehme mal an, ich vergleiche es für mich immer so ein kleines bisschen mit Proof of Work. Was heißt, wenn ich eine MiCA-Lizenz bekomme, dann habe ich, das ist meine Annahme, dann konnte ich vorweisen, dass ich professionell genug arbeiten kann und einen Geschäftsbetrieb aufrechterhalte, der mir auch ermöglicht, ein Geschäft als Crypto-Asset-Service-Provider zu führen. Was heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist natürlich auch einfach, wie Alireza gesagt hat, man will die Spreu vom Weizen trennen. Manche Geschäftsmodelle lassen sich extrem einfach kopieren im Kryptobereich, um dann letztendlich vielleicht auch unlautere Machenschaften damit zu verfolgen. Und es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit und jeder, der wirklich in der Kryptoindustrie tätig ist und das auch mit gutem Wissen und Gewissen verfolgt, da braucht man schon, das ist kein Spielplatz hier, ja. Das ist eine absolut ernstzunehmende Industrie mit großen Playern. Und da braucht es eine gewisse Ernsthaftigkeit und so eine Lizenz zu beantragen und sie dann zu bekommen, ist jetzt nicht unbedingt mit dem Ausfüllen eines Antrags und dem Absenden gemacht, sondern man braucht dann schon ein kleines bisschen auch Fleisch um den Knochen herum, um das machen zu können. Und das finde ich völlig angemessen. Und für diejenigen, für die es dann vielleicht zu schwer wird, ja, gut, muss man sich eben ein kleines bisschen strecken. Es gibt Mittel und Wege, letztendlich alles zu erreichen. Davon bin ich zumindest überzeugt. Da muss man dann eben schauen, woran hängt es im Einzelfall. Es gibt Spezialunternehmen, es gibt Berater wie zum Beispiel Alireza, der auch uns berät als Projekt, die wirklich sich da mit allen Belangen auskennen und eben auch wissen, was man dann tun muss, eben um gewisse Regularien oder Anforderungen zu erfüllen. Und damit muss man sich dann eben entsprechend auseinandersetzen. Ich kann und will jetzt nicht sagen, dass ich komme aus dem Crypto-Space, ja, mir ist diese Grundphilosophie von Krypto und Selbstbestimmung auch sehr, sehr wichtig. Von daher möchte ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, Regulierung ist jetzt ausnahmslos super. Ich finde sie wichtig, weil sie für die Menschen, die in Deutschland und in Europa wohnen, ein Leben, einen Zweck erfüllen. Ja, wir haben einfach ein anderes Umfeld. Wir leben in einer anderen Realität, als das manche Menschen in Afrika oder Lateinamerika tun. Ich glaube, das ist unbestritten. Und es ist wichtig, dass diese Kryptoindustrie eben auch in diesem regulierten Umfeld, wie wir es alle kennen, auch stattfindet. Und dafür ist es, wenn ich den Crypto-Space insgesamt betrachte, ist es dann doch gut, weil wir den Crypto-Space und das Angebot und die Nutzer wachsen sehen wollen. Ja, wir möchten ja, dass sich das alles ausbreitet und dass es wächst. Und wenn meine Pflanze nur mit diesem Regulierungsdünger wachsen darf und wachsen kann, dann ist es natürlich auch eine ganz gute Sache. Natürlich verstehe ich auch die Krypto-Heads und die Krypto-Community, die sagen, wir möchten eigentlich alles unreguliert, ohne KYC so haben, wie wir das von jeher kannten. Das ist die echte, komplett unkontrollierte Kryptowelt. Aber das ist einfach im Europa im Jahre 2024 ist es nicht abbildbar. Und die meisten Leute akzeptieren und verstehen das auch. Und so tue auch ich das.
Gut. Damit sind wir durch unsere Einschätzung jetzt der gegenwärtigen Regulierungs- und Marktsituation. Aber das war es dann nicht mit der Mika. Ja, am 30. Dezember diesen Jahres werden ja dann alle jetzt ausstehenden Mika-Provisionen oder Regeln voll in Anwendung gehen, mitsamt der regulatorischen technischen Standards. Zumindest erwartet man, dass sie dann vollständig sind und ich hoffe es auch, weil da ist der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail und man braucht natürlich die Detailstandards, an die man sich halten muss. Und dann bis zum 30. Juni 2026 endet dann auch die Transitionsperiode. Also zum 30. Juni 2026 sind dann alle CASPs verpflichtet, unter einer Mika-Lizenz zu operieren. Genau, das ist jetzt quasi der Ausblick. Ja, und als abschließende Frage dann für die Episode jetzt natürlich mit Blick in die Zukunft. Was liegt euch beim Herzen jetzt für die kommenden Monate in Richtung Regulator oder in Richtung Marktakteure?
Also ich erwarte jetzt von den Regulatoren, also von den Aufsichtsbehörden, dass sie da ganz schnell auch mit eigenen Handreichungen helfen. Also man kann sich mal zum Beispiel die Webseite von der österreichischen Aufsicht anschauen, von der FMA. Die haben da wirklich eine ganz tolle Internetpräsenz und haben da auch viele Informationen zur Mika. Dürfte daran liegen, dass der Mika-Referatsleiter in Österreich der ehemalige Head of Legal von Kraken ist. Ja? Der kommt aus dem Markt. Und das sollte meines Erachtens auch ein gewisser Beststandard werden von den Aufsichtsbehörden, dass man da ganz gut transparent kommuniziert. mit den Marktteilnehmern und da dürfte wohl noch einiges kommen. Ich meine, die ESMA und die ESA, also seitens der EBA oder die Europäische Kommission und die EIOPA, die machen da ja auch einiges, aber da muss auch mehr von den nationalen Aufsichtsbehörden kommen. Ja, auch jetzt so Themen wie zum Beispiel, wie macht man das jetzt eigentlich mit dem White Paper bei den Asset Reference Token und Stablecoins? Wo schickt man das hin und wie wird das gemacht? Da haben wir noch nicht genug Handreichungen. Und bei den Marktteilnehmern, was ich tatsächlich erwarte, ich glaube, dass mit der Regulierung noch viel mehr kommen wird. Ja, also ich glaube, der Markt folgt der Regulierung. Das haben wir gesehen gehabt in 2020, als in Deutschland Kryptowerte reguliert wurden. Da haben alle gesagt, das ist der Tod für den deutschen Standort. Ganz im Gegenteil, Coinbase kam, viele andere kamen und haben sich diese Erlaubnis besorgt und der Markt in Deutschland wurde mehr und mehr und größer. Und das sehe ich für den kompletten europäischen Wirtschaftsraum. Das heißt, ich glaube, das war jetzt nicht der erste Player mit Circle, da werden noch einige kommen, insbesondere bei den CASPs, da werden einige auch aus dem globalen Umfeld kommen. Ich sehe da insbesondere so diesen Tokio-Hongkong-Bereich, Dubai-Bereich, da werden einige nach Deutschland rüberkommen oder nach Europa, um zwar europäischer zu ausdrücken zu wollen, und auch vielleicht aus den USA. Und ich glaube auch, dass die Amerikaner und auch die Engländer, das sehen wir heute schon, die UK hat ja auch eine Stablecoin-Regulierung, dass die sich die MiCA als Blaupause annehmen werden und vergleichbare Regularien schaffen werden, sodass wir hoffentlich nicht in den nächsten 1 bis 2 Jahren, aber vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein globales, einheitliches Regelwerk haben werden und nicht nur von Europa sprechen und außerhalb Europa, sondern von einem globalen Crypto-Environment.
So sei es, ja. Und klar, es gibt da zwei Zielkonflikte. Das eine ist das Sicherheitsbedürfnis der Endnutzer und das andere ist halt das Freiheitsbedürfnis der Crypto-Asset-Service-Providers und Token-Emittenten. Und es muss eine Balance hergestellt werden und der Trade-off muss halt so getroffen werden, dass beide Parteien, also die Konsumenten, die CASPs und die Emittenten, damit leben können. Ja, ja, vielleicht das abschließende Wort an dich, Max. Was ist denn deine Hoffnung für die Zukunft, jetzt da zumindest mal die Stablecoin-Regulierung live ist?
Ja, ich glaube, ihr beide habt es eben schon sehr gut und schön zusammengefasst. Meine Hoffnung für die Seite der Regulatoren ist, dass sie Augenmaß beweisen. Was bedeutet, genau wie du es gesagt hast, auf der einen Seite sollte reguliert werden, was reguliert werden muss. Es muss ein gewisser Schutz bestehen, aber man darf auch und sollte nicht alles im Grund und Boden regulieren und dann vom Proof of Work und Bitcoin-Verbot, wo wir hier schon gesprochen haben, dass es hier einfach ein gesundes Maß verfolgt und Transparenz, wie Alireza auch schon gesagt hat. Und ja, für den Kryptomarkt an sich wünsche ich mir, dass schlicht und einfach MiCA in Europa sowohl Nachfrage als auch Angebot beflügelt, ja, dass diese einheitliche Regulierung, die MiCA mit sich bringt, wirklich als Substrat, als Nährboden dient für ein diverseres Angebot, was viele neue Nutzer anzieht, und letztendlich da, vielleicht ist es dann ja dann Europa und die MiCA-Regulierung, die dann vielleicht eben auch ihren wichtigen Beitrag zum nächsten Bullenmarkt dann entsprechend beisteuert, der dann vielleicht irgendwann ja auch mal losgeht. Und ich glaube, dass da eben Europa als Gesamtmarkt durch MiCA davon profitieren wird und dass wir regional davon gestärkt herausgehen und einfach dann unsere Rolle auch in diesem globalen Crypto-Space entsprechend einnehmen.
Super, sehr schöne Schlussworte. Dankeschön, Max. Ja, dann schlage ich vor, der nächstbeste Zeitpunkt für dann Teil 3 unserer MiCA-Interview-Serie hier ist dann der 30. Dezember 2024. Ich hoffe, ihr opfert euren Silvesterabend, um mit uns hier über den Go-Live der verbleibenden MiCA-Regeln zu besprechen. Vielleicht auch wieder eine Woche später wie dieses Mal. Ich bedanke mich herzlich bei euch für eure Expertise und eure Einblicke sowohl in den rechtlichen Bereich als auch in den praktischen Bereich. Ja, und wünsche euch viel Erfolg bei all euren Krypto-Projekten. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.